Herzlich willkommen bei Einzigarztig, dem Podcast nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, die selbstbewusst, klar und unbeschwert Beruf, Familie und Freizeit genießen und sich selbst und andere souverän führen möchten. Wir sind Dr. Susanne Löffner und
Dr. Henna Sturzenhecker, zwei erfahrene Ärzte und Coaches. Und wir unterstützen dich auf deinem ganz persönlichen Berufs- und Lebensweg. Worum geht's bei Einzigarztig? Es geht um Medizin, MedizinerInnen und Menschen.
Unser heutiges Thema: Sei doch mal gelassen. Den Spruch hast du sicher auch schon gehört oder vielleicht selber auch schon mal gedacht. Wir reden also über Gelassenheit. Und dazu haben wir auch ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass dieses Thema tatsächlich nichts Neues ist, sondern uns bereits in der Antike begegnet und doch so der ein oder andere sich dazu schon geäußert hat. Also, was ist Gelassenheit? Wie wirst du gelassener? Inwiefern hat das mit Akzeptanz zu tun? Und ganz am Schluss verrate ich dir auch noch, warum mein Ziel nicht mehr nur die Gelassenheit ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass du wieder dabei bist und dieser Folge lauscht. Wir haben heute das Thema Sei doch mal gelassen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesagt bekommen hast oder ob du dir vielleicht einfach selber häufig wünschst, gelassener zu sein. Zumindest habe ich das ganz häufig bei meinen Coaching-Klientinnen, dass wenn ich sie frage, was für eine Ressource hättest du in dem Moment gebraucht, dann kommt Gelassenheit. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema befassen und Henna erzählt dazu gleich mal eine persönliche Geschichte.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ja, meine persönliche Geschichte zum Thema Gelassenheit, die hat mich echt bewegt und verblüfft. Es ist schon ein bisschen her, da saßen wir zusammen mit einem älteren Ehepaar zum Abendessen. Und haben viel geredet, viel diskutiert und irgendwann kamen wir so drauf zu sprechen, was wünschen wir uns denn mehr? Welche Eigenschaften würden wir uns denn mehr wünschen? Und ich habe dann gesagt, ich würde mir mehr Gelassenheit wünschen. Und bei der Dame in diesem Kreis blickte ich in ein entsetztes Gesicht. Weil für sie war Gelassenheit eigentlich fast gleichbedeutend mit Faulheit oder Trägheit. Und das war eine Assoziation, die ich jetzt mit Gelassenheit in keinster Weise irgendwie in Verbindung gebracht hätte. Und trotzdem fand ich das sehr spannend, dass diese Assoziation da in dem Moment so kam und dass Gelassenheit vielleicht nicht für jeden Menschen positiv bewertet, belegt ist, sondern dass manche eben mit Gelassenheit auch so ein bisschen ja, eine Form der Trägheit oder der Agonie verbinden.
Ich finde das insofern spannend, weil ich dann tatsächlich so ein bisschen im Bekanntenkreis rum überlegt habe, also bei den Leuten, die ich kenne. Und da ist mir eine Person eingefallen, die ich tatsächlich als sehr gelassen bezeichnen würde. Und ich glaube, wenn man sie nicht kennt, dann würde sie tatsächlich auch so ein bisschen träge oder, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen verlangsamt wirken. Wenn man sie dann allerdings besser kennt, dann weiß man sehr gut, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also vielleicht hängt das ja irgendwie eng zusammen, aber es scheint ja auf jeden Fall so eine Form von Bewertung zu sein. Und ich habe deswegen mal bei Wikipedia nachgeguckt, was ist denn eigentlich Gelassenheit? Und da heißt es, Gelassenheit, Gleichmut, innere Ruhe oder Gemütsruhe ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit, vor allem in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität und Stress. Und da finde ich schon mal spannend, wenn wir sagen, das ist eine innere Einstellung, dann muss man ja daraus schließen, dass wir das irgendwie beeinflussen können. Also dass wir nicht einfach nur gelassen sind oder auch nicht, also so erblich bedingt, sondern dass wir ja auch wirklich was dafür tun können. Und ich glaube, dabei ist wichtig, dass wir nicht nur gelassen sind oder gelassen reagieren, sondern dass wir auch lernen, uns gelassen zu fühlen.
Ja, das macht Sinn. Ja. Das macht absolut Sinn.
Was fällt dir denn noch zum Thema Gelassenheit ein?
Es gibt ja, Gelassenheit wird ja häufig zitiert in ganz verschiedenen Varianten, Umfeldern. Und es gibt einen Spruch, der unglaublich häufig zitiert wird, wobei die wenigsten allerdings den Hintergrund kennen, beziehungsweise wissen, wo er eigentlich überhaupt herkommt. Er stammt nämlich aus einem Gebet des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Und der hat gesagt, und die ersten 3, 4 Zeilen, die kennen wir alle: Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, um den Unterschied zwischen beidem zu erkennen. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Beschwernis als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, diese sündige Welt, wie Jesus es tat, so anzunehmen, wie sie ist, nicht so, wie ich sie gerne hätte, darauf zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, auf dass ich recht glücklich sein möge in diesem Leben und überglücklich mit dir auf ewig im Nächsten. Amen. Und wie gesagt, den ersten Teil kennen wir, glaube ich, alle. Aber ich wusste bis zur Recherche für diesen Podcast auch nicht, dass das eigentlich ein ganzes Gebet ist. Und eigentlich gibt dieses Gebet ja schon eine wunderbare Umschreibung der Gelassenheit und des Zustands, der damit verbunden ist. Weil eigentlich ist Gelassenheit ja eher eine Haltung oder ein Zustand. Und um in diesen Zustand zu kommen, brauchen wir, ja, was brauchen wir da wohl? Akzeptanz. Und darüber haben wir ja schon in diversen Podcasts hier gesprochen. Und die Akzeptanz ist tatsächlich der Weg in die Gelassenheit. Und ich habe irgendwo gehört, Susanne, was glaubst du, wie oft am Tag regen wir uns über etwas auf, wovon uns vollkommen klar ist, dass wir es nicht beeinflussen können? Also zum Beispiel das Wetter ist ja immer das Beispiel, was da kommen muss. Was glaubst du, wie oft machen wir das?
Nie.
Du sowieso nicht.
Also ich,
ne?
Sowieso,
du
nie.
Sowieso nicht.
Nein. Das ist wahrscheinlich gar nicht selten. Jeden Tag mindestens 10-mal.
Okay, also ich habe von der Zahl 30 bis 40 Mal gehört. Oh. Ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt. Ich weiß nicht, ob es da gute Studien dafür gibt. Was mir in dem Zusammenhang allerdings sofort aufgefallen ist, 30 bis 40 Mal am Tag. 30 bis 40 Mal am Tag haben wir auch die körperliche Stressreaktion. Also, da weiß ich, dass die Zahl relativ gut validiert ist. Und es passt ja auch, ne? Weil wenn wir uns über etwas aufregen, was wir nicht ändern können, geht im dümmsten Fall ja auch gleich unsere körperliche Stressreaktion los. Und alleine deshalb ist ja das Thema Gelassenheit Gelassenheit sagt ja eigentlich, okay, ich akzeptiere, es ist, wie es ist und spare mir die Energie, mich darüber aufzuregen, ist auch stressreduzierend.
Absolut. Also da gibt es ja sogar einige Studien dazu. Zum Beispiel eine an Brustkrebspatientinnen. Das waren so knapp 140 Brustkrebspatientinnen, die längere Zeit beobachtet wurden. Und die Krankheit akzeptiert haben und aufgehört haben, dagegen anzukämpfen, sich schuldig zu fühlen, die ganzen wahrscheinlich recht typischen Reaktionen erstmal, wenn man eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommt. Also die wirklich in die Akzeptanz gehen konnten, hatten tatsächlich danach ein besseres Outcome. Also selbst wenn du jetzt irgendwie denkst, oh, das ist doch alles nur psychologisches Geschwafel, es gibt da tatsächlich auch Daten dafür. Das ist jetzt natürlich nur eine Studie, die ich erwähne. Aber Studien ist ja eher sowas neuere Zeit, Evidence-Based Medicine. Das Thema Gelassenheit ist aber tatsächlich nicht neu, sondern das war schon in der Antike ein Thema. Und zwar hast du vielleicht schon mal den Ausdruck gehört, irgendjemand lässt alles stoisch über sich ergehen. Woher kommt das? Das kommt von den Stoikern. Die haben in der Antike gelebt und die haben sich, gerade war unser Bild kurz weg, deswegen habe ich gestockt. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder da und hörbar. Die Stoiker haben sich mit diesem Thema auch sehr befasst, beziehungsweise für die war quasi Gelassenheit so die höchste Tugend. Und dabei ging es darum, dass sie gesagt haben, man muss sich Wissen aneignen. Und Wissen ist nicht das Sachwissen gemeint, wie wir heute davon reden, sondern Wissen war für sie das Gegenteil von Meinung. Und das heißt, oder ihre Erklärung war, Meinung beruht oft auf Erfahrungen, auf Emotionen, auf der Biografie, auf der Lebensgeschichte. Ob wir meinen, dass etwas gut oder schlecht ist, hat ja ganz viel mit dem zu tun, was wir früher erlebt haben. Und sie sagen, man muss sich von diesen Meinungen, von diesen Emotionen und Erfahrungen lösen, also im Prinzip auch von unseren Konditionierungen lösen, um damit wirklich das Wissen zu erlangen. Also nicht einfach eine Meinung, die gerade in uns in den Kopf kommt, gleich übernehmen und danach handeln, sondern wirklich hinterfragen, prüfen, andere Möglichkeiten, Perspektiven mit einbeziehen, vielleicht aus einer anderen Ebene kommen und dann erst quasi zu einem Wissen zu gelangen. Finde ich sehr spannend in der heutigen Thematik, gerade wenn wir wollen ja eigentlich nicht politisch werden, aber wenn man jetzt gerade mal die politische Situation anguckt, dann ist da ja schon ganz viel Meinung und
hat manchmal wenig Wissen.
Wenig Wissen, genau. Also insofern ist die Akzeptanz wahrscheinlich auch nicht so verbreitet heutzutage. Und letztendlich geht es eben darum, dass jeder seinem eigenen Verstand folgt und da ein Pro und Contra entwickelt und daraus eben handelt.
Genau, und das ist der Weg in die Gelassenheit. Weil das ist ja tatsächlich mit ein Ziel auch der Stoiker gewesen, nämlich die Gelassenheit zu erreichen.
Da erkennt man wieder, dass du der Lateiner bist, weil du so schön das Stoiker und ja. Stoa sagst, während ich natürlich mit meinem schwäbischen Hintergrund den Stoiker erwähne.
Ja, genau. Und wie kommt der Stoiker zur Gelassenheit? Da gibt es viele, viele, viele Wege und Susanne, du wolltest doch noch was über Seneca erzählen, oder?
Aha. Hallo? Du wolltest was über die Wege erzählen. Ja, genau, über
Vorher
Seneca.
Kommt Seneca.
Stimmt, Seneca war auch ein Stoiker. Ich probiere es jetzt auch mal in schick. Mhm. Der unter anderem einen bekannten Rat an einen Freund gegeben hat, und zwar an Serenus. Serenus war, wie gesagt, ein Bekannter von ihm, und der hat irgendwie gesagt, boah, ich tue doch alles, ich meditiere, ich mache und tue, und trotzdem finde ich einfach nicht zur Gelassenheit. Was soll ich denn tun? Und da hat Seneca in einem 80-seitigen Pamphlet ihm den Weg gewiesen, und ganz kurz zusammengefasst hat er ihm im Prinzip gesagt, dass Serenus nur durch Akzeptanz zum Seelenfrieden finden wird. Und wenn man sich überlegt, dass im Englischen Serenity Gelassenheit heißt, und wir dann vielleicht davon ausgehen, dass dieses Wort von Serenus herrührt, dann haben wir ja schon wieder die Kombi zwischen Gelassenheit und Akzeptanz.
Mhm. Und es ist immer wieder spannend. Ich meine, ich war ja auf einem humanistischen Gymnasium und habe mich tatsächlich da mehr damit befasst, sowohl mit den Stoikern als auch mit Seneca. Und irgendwann kommt es dann doch wieder. Ja. Und ja, die Stoiker, die Lehre der Stoiker sagt ja eigentlich, wie kommen wir zur Gelassenheit? Wir sollen uns nur auf die Dinge konzentrieren, auf die wir Einfluss haben. Von anderen Dingen, die nicht unserer Kontrolle unterliegen, sollen wir uns emotional frei machen. Gut, das ist jetzt gar nicht so einfach. Und ich glaube, wie immer, man darf es nicht absolutistisch schwarz-weiß sehen, weil wir sind nun mal alle keine Philosophen, keine Stoiker, die den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, gelassen zu sein. Aber es gibt ja die Theorie der Emotionen. Häufig glauben wir doch, dass unsere Emotionen eigentlich nicht beeinflussbar sind. Und wir in unserer Lebenszeit haben ja auch sehr stark gelernt und gelehrt bekommen, lass deine Emotionen frei, zeige deine Emotionen, mach deine Emotionen sichtbar, beschäftige dich mit deinen Emotionen. Und da könnte man jetzt natürlich gleich einen Widerspruch draus konstruieren. Aber unsere Emotionen sind beeinflussbar, und es macht ja durchaus Sinn, mit unseren Emotionen zu arbeiten, weil Situationen lösen Emotionen aus. Situationen machen uns traurig, enttäuschen uns, freuen uns, man fühlt Hilflosigkeit, man fühlt Wut. Der Stoiker sagt, wir sind für unsere Gefühle selbst verantwortlich. Gefühle entstehen durch Bewertungen von Situationen. Und das ist richtig. Das ist ja auch eigentlich Stand der aktuellen psychologischen Forschung, neurobiologischen Forschung. Emotionen unterliegen oder entstehen aufgrund von unseren persönlichen Bewertungen. Und wir sind ja selber Herr über unsere Gedanken und Gefühle. Und mit dieser Freiheit und auch Selbstverantwortung kann man ja tatsächlich eine neue Sichtweise auf die Welt und auf das eigene Leben entwickeln. Das heißt also, wenn wir uns angucken, warum löst eine Situation bei uns eine Emotion aus? Und wir herausfinden, okay, was ist denn die Bewertung, die wir da drauf haben? Warum macht Regenwetter bei mir Wut und Aggression? Wenn ich das verstanden habe und weiß, woher diese Bewertung kommt, dann kann ich damit besser umgehen und muss mich nicht nutzlos darüber aufregen. Und das führt ja dazu, dass ich gelassener werden kann.
Ja, also du hast da, glaube ich, recht. Du hast recht.
Glaubst du? Das ist schön.
Du hast recht, dass wenn wir mehr verstehen, woher unsere Emotionen kommen, wir sie dadurch auch besser regulieren können. Also das wäre ja so fast so ein bisschen der tiefenpsychologische Ansatz, dass man so ein bisschen hinterfragt, was steckt da eigentlich alles dahinter. Auf der anderen Seite können wir aber auch lernen, mit unseren Emotionen anders umzugehen. Zum Beispiel sie nicht zu unterdrücken und eine Decke drauf zu machen, so wie wir es vielleicht als Kinder gelernt haben. So ein Indianer kennt keinen Schmerz, nur ja nicht zeigen, wenn es uns nicht gut geht. Weil ich glaube, dann passiert eben sehr, sehr häufig dieses, dass die Emotion plötzlich aufploppt. Und zwar an der Stelle, wo wir sie vielleicht gar nicht brauchen können. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Menschen, die immer so ganz ruhig und zurückhaltend sind und dann plötzlich, wie heißt das? Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ich habe es nicht so mit Sprichwörtern, der führt dann dazu, dass die plötzlich explodieren oder beißen. Und das liegt eben an einem schlechten Umgang mit Emotionen, dass man sie vorher nicht spürt, sich nicht eingesteht, dass man nicht damit sich auseinandersetzt. Und das ist dann wiederum eher so Richtung verhaltenstherapeutisch oder wie auch immer wir es nennen wollen. Also letztendlich, was wir hier sagen wollen, es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen und nicht einfach nur zu hoffen oder zu erwarten, dass man einfach so gelassen wird, wenn man einfach nur da sitzt und nichts tut, sondern dass es manchmal wirklich Arbeit ist, sich damit auseinanderzusetzen, um dann als Ziel die Gelassenheit zu erreichen. Ist das so?
Würde ich unterschreiben so.
Gut. Und wie wir ja vorhin schon angedeutet haben, hat Gelassenheit immer was mit Akzeptanz zu tun. Und zum Thema Akzeptanz haben wir schon mal einen Podcast aufgenommen. Und zwar ist das unsere Jubiläumsfolge, die 100. Folge. Also unter Hashtag 100 findet ihr unseren Akzeptanz-Podcast. Und der wird das Ganze hier noch so ein bisschen ergänzen. Also hör da gern mal rein. Aber zum Thema Akzeptanz möchten wir noch ein paar andere Sachen sagen. Und zwar, es gibt ja ACT, das ist die Acceptance and Commitment Therapy. Das ist so ein doch recht neuer Psychotherapiezweig, in dem es eben auch viel um die Akzeptanz geht. Und in dieser Therapie wird gerne ein Bild verwendet, also ein gemaltes Bild. Und zwar geht es darum, man sieht einen Weg, der sich dann aufteilt, also eine Weggabelung. Und auf diesem Weg vor der Gabelung läuft ein Mensch mit so einem kleinen Päckchen auf dem Rücken, also so ein, wie so eine Art Rucksack, also Päckchen am Stock. Und der läuft eben seines Weges und dann sieht man, dass am Ende des einen Weges bei der Gabelung quasi so Insel, Sonnenuntergang, Palmen, also so was richtig Attraktives gemalt ist. Und an der anderen Seite der Weggabelung ist das Ende ein Vulkan, der gerade ausbricht. Also nicht wirklich, attraktiv. Und jetzt steht aber auf dem Weg, der zu dem schönen Ziel führt, ein riesiges Monster. Und wenn du dir jetzt so dieses Bild so ein bisschen vorstellst und du stellst dir jetzt vor, du bist der Wanderer mit diesem Säckchen, was machst du dann? Wofür entscheidest du dich? Da ist eben das Monster im Weg oder du kannst dem Monster natürlich aus dem Weg gehen, indem du in dem Fall rechts abzweigst und zu dem brodelnden Vulkan, also zu dem nicht so richtig schönen Leben hinläufst. Vielleicht gibst du dir einfach mal so eine Minute Zeit oder ein paar Sekunden und überlegst mal, was würdest du an dieser Stelle tun? Henna, was würdest du denn tun?
Ich kenne die Geschichte schon. Die Geschichte ist auch nicht von ACT erfunden worden. Ich weiß nicht, wer sie erfunden hat und ob irgendjemand einen Copyright drauf hat. Aber alle, die sich mit Psychotherapie beschäftigen, kennen diese Monstergeschichte und wenden sie, glaube ich, auch regelmäßig an, weil sie einfach unglaublich gut ist. Und ich glaube, jetzt machen wir es nicht zu spannend. Was machst du mit dem Monster?
Nee, vorher vielleicht, was die meisten sagen. Die meisten sagen, sie würden gegen das Monster kämpfen oder sie würden rechts abbiegen, weil sie das Monster nicht haben wollen.
Oder es kamen auch noch so Ideen wie, ich überrede das Monster, mich vorbeizulassen oder ich zauber es weg oder wie auch immer. Also es geht eigentlich ganz, ganz häufig um dieses in den Kampf gehen, fliehen oder vielleicht irgendwie gar nichts machen, davor stehen bleiben. Und was ist das? Das sind diese typischen Stressreaktionen. Limbisches System, Amygdala, da ist eine Gefahr. Monster ist das ist die Gefahr und unser limbisches System agiert und wir kämpfen irgendwie und haben Stress. Was aber die wenigsten sagen ist, ich freunde mich mit dem Monster an. Ich rede mit dem und ich frage es einfach, ob wir denn nicht vielleicht gemeinsam weiter diesen Weg gehen wollen. Und das wäre eben das Sinnbild für die Akzeptanz. Ich kämpfe nicht gegen meine ganzen Probleme, die ich den ganzen Tag habe. Oder ich laufe vor ihnen weg, ich decke sie zu, ich ignoriere sie, sondern ich nehme diese Probleme einfach als gegeben an. Ich nehme an, dass sie da sind, es ist, wie es ist. Und dann gehe ich mit diesen quasi Beschwernissen meinen Weg weiter. Und der Henne und ich, wenn wir Stressseminare geben, dann machen wir gern eine Übung, auch um eben diese Akzeptanz zu verbildlichen, und zwar mit einem Luftballon. Wir geben den Leuten alle einen Luftballon und sagen, sie sollen den jetzt mal in der Luft halten. Und zwar macht man das normalerweise mit zwei Händen. Also wenn du mit einer Hand den Luftballon immer hochhältst, dann fliegt er mal nach links oder rechts und irgendwann brauchst du wieder die andere Hand. Und dann geben wir als nächstes die Aufgabe, einen Satz zu schreiben. Zum Beispiel, ich bin entspannt oder mir geht's gut oder irgendwas in der Richtung. Und gleichzeitig sollen sie aber den Luftballon in der Luft halten. Und das ist extrem schwierig. Also einen Satz zu schreiben, während man gleichzeitig noch einen Luftballon balancieren muss, das kriegen die wenigsten wirklich gut hin. Und dann geben wir ihnen einen Faden oder ein Stück, Geschenkband und lassen sie den Luftballon an den Arm binden und dann den Satz wieder schreiben. Und plötzlich funktioniert es ganz einfach. Der Luftballon ist noch da, der ist auch quasi noch von uns gehalten, wir sind noch mit dem verbunden, wir haben das Problem immer noch, aber wir sind nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigt, den irgendwie zu balancieren, sondern wir können uns vielleicht mit Handicap, mit Einschränkung, mit nicht mehr ganz so viel Flexibilität, aber wir können uns trotzdem auf unser Leben konzentrieren.
Genau, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie groß der Luftballon ist, aber was ja auch der Gedanke dahinter ist, und da schaffen wir die Verbindung zum Monster, er hat einen anderen Platz bekommen. Das Monster bekommt einen anderen Platz, wenn es den Weg mit uns läuft. Und der Luftballon hat auch einen anderen Platz. Wenn er hier an meinem Arm festgebunden ist, ist er mir noch genauso nah. Und trotzdem habe ich wieder die Hände frei. Und das ist ja nichts anderes als das innere Team, als die Teilearbeit. Das heißt, unsere persönlichen Monster, die wir alle irgendwie haben, mal mit denen in Kontakt zu treten, mit denen zu kommunizieren und mit ihnen vielleicht zu überlegen, wie können sie einen anderen Platz bekommen. Und das ist die Grundlage für die Akzeptanz und damit auch der Weg in die Gelassenheit. Akzeptanz ist also auch, ja, die Bereitschaft, so ein bisschen geschehen zu lassen oder zu empfangen. Susanne hat gesagt, Akzeptanz steigert bei chronischen Erkrankungen die Heilungschancen. Deswegen ist in der Therapie von chronischen Schmerzen das Thema Akzeptanz auch ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und eine der alten Weisheiten der Psychotherapie, ich glaube eher aus der tiefenpsychologischen Psychotherapie oder der Analyse, ist ja der Satz, was man ablehnt, kann man nicht heilen. Und deswegen erstmal aus der Ablehnung rausgehen. So, wie kommen wir denn jetzt dahin? Weil das ist ja häufig so der Schritt, der fehlt. Da gibt es auch wieder verschiedene Wege. Der Weg, den wir jetzt hier recherchiert haben, gefällt uns eigentlich so ganz gut, der empfohlen ist. Nämlich als erstens, ist ein ganz pragmatischer Weg. Als erstens, wir kommen in die Situation und ärgern uns. Und das ist erstmal okay. Wir dürfen fluchen, schimpfen, uns kurz aufregen, aber eben kurz. Und nicht in dieses Dauerkreisen der Problemspirale, der Grübelspirale verfallen, sondern dann auch einen Stopp einbauen und sagen, so, jetzt habe ich mich genug geärgert, dass es regnet. Ich schüttel mich jetzt einfach mal kurz durch und gucke, dass ich aus dieser Stressreaktion rauskomme, weil die führt mich da nicht weiter. Und damit bekomme ich ja wieder Zugang zu meinem präfrontalen Kortex, also zu meiner Vernunft, zur Kreativität, zum logischen Denken. Und dann kann ich mich doch mal orientieren. Dann kommt ja genau dieser Schritt zu überlegen, okay, was ist denn meine Bewertung da drauf? Beziehungsweise warum löst diese Situation so starke Emotionen bei mir aus? Und meistens komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht muss ich ja bei mir was verändern oder vielleicht kann ich in meiner Sichtweise was verändern. Ja, das macht erstmal Angst. Da sind wir wieder bei der Komfortzone, die ja bekannterweise umgeben ist vom Wall der Angst. Wenn ich aber weiß, okay, was ist der nächste Schritt? Wo will ich hin? Was ich übrigens auch, was sehr spannend ist, das haben wir auch schon häufig im Podcast gesagt, wir tun ja nie etwas bewusst Schlechtes für uns. Und man kann ja in jeder Situation, so schwer das, in der akuten Situation kann man das gar nicht, aber man kann ja immer mal drüber nachdenken, okay, was darf ich daraus lernen oder was ist vielleicht auch positiv daran? Da kann man sich mal kurz mit auseinandersetzen und dann einfach schauen, okay, was kann ich verändern bei mir, wenn ich das Ursächliche nicht verändern kann? Und dann kommt gemäß ACT das Commitment, also das Handlungsversprechen sich selbst gegenüber. Also Commitment heißt, okay, ich stehe dazu, ich habe mir eine Lösung überlegt und jetzt stehe ich dazu und übernehme die Verantwortung und gehe in die Umsetzung. Und in die Umsetzung gehen heißt halt auch dabei bleiben. Und nicht, wenn es anstrengend wird oder wenn es schwierig wird, gleich aufgeben. Und ja, es klappt nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber es funktioniert, wenn man sich halt auf den Weg macht und läuft. Und auch das kennt ihr. Zwischen Ausgangspunkt und Ziel ist nicht wie auf dem Golfplatz eine schöne, große, grüne Wiese, sondern in der Realität sind da Berge, Täler, Flüsse, Dornenhecken und sonst irgendwas dazwischen. Das heißt, der Weg muss nicht immer einfach sein, aber wenn wir das Ziel fest vor Augen haben, dann werden wir ihn auch gehen. Und das ist der Weg zur Akzeptanz und damit auch der Weg zu mehr Gelassenheit.
Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Umsetzung und zum Commitment. Dazu gehört aber auch, dass wenn wir zwischendrin ein Scheitern haben, dass wir dann nicht sagen, okay, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug und so weiter, sondern dass wir uns dann halt wieder, ne, ihr wisst ja, aufstehen, Krönchen richten, dass man dann quasi es nochmal versucht. Also so das ganz typische Beispiel, du nimmst dir jetzt vor, du möchtest keine Schokolade mehr essen. Und dann hältst du das, ja okay, dir könnte das nicht passieren. Dann hältst du das 4-5 Tage durch und dann passiert es doch, dass du einen Riegel isst. Dann kannst du jetzt natürlich sagen, okay, ich werde es nie schaffen, ab jetzt esse ich wieder Schokolade. Jeden Tag meine Tafel Schokolade. Du kannst aber auch sagen, okay, heute hat es nicht geklappt, morgen probiere ich es wieder. Also dieses nicht immer gleich so zu generalisieren, wenn irgendwas nicht funktioniert und nicht ein kleines Scheitern dann gleich zu einem großen Scheitern machen. Also das finde ich auch immer noch ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich aber noch was anderes. Und zwar, wir haben ja jetzt gesagt, Gelassenheit ist nicht einfach da. Man muss sie quasi sicher arbeiten, lernen durch Emotionskontrolle, durch Akzeptanz lernen, durch verschiedene Schritte. Es ist aber schon so, dass sie in gewissem Maß auch schon da ist. Denn wir haben tatsächlich ganz viele Ressourcen in uns drin. Wir kommen nur manchmal nicht ran. Wir können nicht drauf zugreifen. Und das kannst du mal üben oder ausprobieren, indem du dir mal überlegst, in welcher Situation in der Vergangenheit war ich denn schon mal gelassen? Oder in welcher Situation in der Vergangenheit habe ich schon mal Akzeptanz gespürt? Also wenn du vielleicht irgendein blödes Ereignis in der Vergangenheit erlebt hast und oder hattest und dich daran erinnerst und dann aber dich auch daran erinnerst, dass irgendwann es auch gut war und du es einfach hast sein lassen, akzeptieren lassen können. Meinetwegen, du hast vielleicht irgendwie eine Stelle nicht bekommen und es war ganz schlimm für dich und dann konntest du aber irgendwann sagen, ja okay, habe ich nicht gekriegt, ich suche jetzt eine neue. Also ich bin sicher, dass du solche Erfahrungen schon gemacht hast, von Akzeptanz und von Gelassenheit. Und wenn du dir wirklich das mal wieder hervorrufst, dir vielleicht ein Bild dazu machst, aber vor allem spürst, was hast du in dem Moment körperlich gespürt? Was hattest du für Körpergefühle in dem Moment? Und das wirklich mal hervorrufst, dann wirst du merken, dass du tatsächlich den Zugang zur Gelassenheit hast. Und das kann man auch wieder bahnen, also so neurobiologisch. Ich rede immer ganz gern von den Trampelpfaden und den Autobahnen. Also vielleicht hast du bisher nur den Trampelpfad zur Gelassenheit. Und es ist echt ganz schön schwierig. Du brauchst die Machete, um dir da überhaupt den Weg frei zu bahnen. Aber wenn du immer wieder diesen Weg läufst, immer wieder dir das vorstellst, die Gelassenheit spürst, die wirklich in dir so richtig hervorrufst, dann kannst du aus diesem Trampelpfad einen breiteren Weg machen. Und dann kannst du auch viel leichter irgendwann drauf zugreifen. Das ist also die emotionale Arbeit oder auch eine Form der emotionalen Arbeit zu dem Thema. Und jetzt möchte ich kurz vor Schluss, es kommt noch was, aber kurz vor Schluss möchte ich ganz gern noch ein Zitat von Viktor Frankl vorlesen. Ich denke, der Name sagt dir wahrscheinlich was. Es ist ein sehr, sehr bekannter Holocaust-Überlebender, der danach als, ich glaube, Psychiater gearbeitet hat und der sehr, sehr viele, sehr hilfreiche Dinge von sich gegeben hat. Und er hat gesagt, unsere menschliche Freiheit wird nicht von den Bedingungen diktiert, die wir vorfinden, sondern von den Entscheidungen, die wir treffen. Und ich glaube, das ist so die Grundlage von Gelassenheit. Also wir orientieren uns nicht an dem, was wir vorfinden, sondern wir machen das Beste draus. Und wenn ein Holocaust-Überlebender sowas sagt, also ich finde das dann sehr überzeugend. Und was ich aber jetzt zum Schluss noch sagen wollte, und zwar nochmal ganz persönlich, ich habe dieses Ziel Gelassenheit oder die Ressource Gelassenheit immer als mein großes Ziel betrachtet. Ich dachte immer, weil ich ja eher so der lebhafte, innere Unruhe spürender Mensch bin, ich möchte mehr Gelassenheit haben. War immer so mein ganz groß erklärtes Ziel. Und jetzt hatte ich erst kürzlich zwei Begebenheiten. Und zwar das erste war, ich habe bei LinkedIn ein Live gemacht. Und der Henner hat dieses Live angeguckt und danach sagt er zu mir, du hast ja so langsam gesprochen wie ich. Also, um es jetzt nicht falsch auszudrücken, ich mag, wie der Henner spricht und ich bewundere ihn auch manchmal für dieses geduldige, gemächliche, ruhige Sprechen. Aber eigentlich bin das nicht ich. Also,
ja, und man muss sagen, es haben schon Leute Online-Seminare verlassen, weil sie mein Sprechtempo nicht ertragen konnten. Ne? Also ich arbeite auch dran, dass ich ein bisschen schneller rede. Aber wenn ich den Erklärbär mache, dann komme ich halt so ein bisschen in dieses Erklärtempo rein. Und es hat mich verblüfft, wie langsam Susanne da gesprochen hat.
Genau, und da dachte ich, okay, also Gelassenheit ist gut. Und ich glaube, ich war auch in diesem Live sehr gelassen. Aber vielleicht kann es auch zu viel Gelassenheit geben. Und ein ähnliches Erlebnis hatte ich letztes Wochenende. Ich war bei einem Sound-Seminar, einem Sound-Workshop, und da habe ich mein erstes Klangbad gegeben für die anderen Teilnehmerinnen. Und ich habe das mit einer Trance verknüpft. Also ich habe eine Trance gemacht, die mit Klang unterspielt. Und ich habe danach sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Unter anderem, dass meine Ruhe und meine Besonnenheit so ausgestrahlt hätten. Und da dachte ich auch so, ist schön, also es ist gut angekommen. Und ja, ich war da sehr ruhig, aber bin das wirklich ich oder bin ich da jetzt irgendwie zu sehr auf die Bremse getreten? Und deswegen habe ich dann so ein bisschen überlegt, ist denn wirklich mein großes Ziel die Gelassenheit? Ist das nicht vielleicht nur so ein Baustein von meinem Ich, also dass ich es manchmal nutze, aber manchmal auch wieder verlassen kann? Und jetzt habe ich tatsächlich zufällig in einem Online-Seminar den Ausdruck Lebendigkeit gehört. Und dann dachte ich, ja, das ist es. Lebendigkeit ist eigentlich mein großes Ziel. Und die Lebendigkeit, die kann aber durchaus auf dem Boden der Gelassenheit entstehen. Denn Gelassenheit bedeutet ja, dass ich nicht so viel Energie verschwende, indem ich mich über Sachen aufrege, indem ich mich mit irgendwas beschäftige, was mich überhaupt nicht weiterbringt, sondern ich reagiere auf Situationen gelassen, ich spare Energie und die habe ich dann, um voll lebendig zu werden. Und das ist jetzt tatsächlich meine Schlussfolgerung aus diesem Podcast und aus meinen Erlebnissen der letzten Wochen. Und damit wäre ich jetzt tatsächlich am Ende.
Ja, dann bin ich es auch. Also, Gelassenheit und Lebendigkeit schließen sich nicht aus. Und damit sei auch erklärt, warum Gelassenheit nicht zwangsläufig etwas mit Trägheit oder Faulheit zu tun hat. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Herzlichen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Tschüss.
Wir freuen uns, dass du in dieser Folge unser Gast warst und hoffen, dass du etwas Neues gelernt oder über dich erfahren hast. Hat dir die Folge gefallen? Lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da oder und sag's weiter. Hat sie dir nicht gefallen, sag's uns.